Es hat eine Übersterblichkeit eben auch gegeben weltweit zu fast 10%. Das ist ja eine Reduzierung der Weltbevölkerung. Da muss man sich fragen, wer denkt sich sowas aus? Der Sündenbock für den Westen ist China und wird weiter China sein. China soll nämlich an Covid alleine schuld sein. Wie wir schon zu Russland den Hass geschürt bekommen haben, dass wir auch jetzt den Hass auf die Kommunistische Partei Chinas geschürt bekommen.
Das nachfolgende Interview mit Heiko Schöning haben wir Mitte November aufgezeichnet. Schöning hat mich im Interview mit völlig neuen Thesen und Namen konfrontiert. Seine Vorwürfe wiegen schwer. Es war nicht möglich, während des Interviews die Vorwürfe zu prüfen oder die Anschuldigungen zu verifizieren. Es war nicht möglich, den Beschuldigten die Möglichkeit einer eigenen Darstellung oder Entgegnung zu geben. Das werden wir nachholen und noch im Dezember eine Sendung dazu ausstrahlen. Das Interview mit Heiko Schöning geht dennoch ungekürzt auf Sendung, denn wir wissen, dass sich unser Programm an mündige Mediennutzer richtet und an keine Abonnenten des betreuten Denkens. Bilden Sie sich selbst eine Meinung. Herzlich willkommen zu einem neuen Gespräch. Heute bei mir im Studio zu Gast der Arzt, Analyst und Autor Heiko Schöning. Herzlich willkommen, Herr Schöning, zurück im Auf-Ein-Studio.
Ja, herzlichen Dank. Es geht heute um Wichtiges.
Es geht heute um Wichtiges und Sie haben gesagt, der Corona-Widerstand oder die Aufklärungsbewegung soll in eine falsche Richtung gelenkt werden, soll auf eine falsche Fährte gebracht werden und es ist brandgefährlich. Und darüber wollen Sie heute im Auf-Ein-Studio sprechen.
Richtig. Es geht um drei Sachverhalte, über die ich heute aufklären möchte. Erstens Spione, zweitens kontrollierte Opposition und drittens einen Vorwand für einen Weltkrieg.
Das klingt ganz danach, dass es alle betrifft, auch die Zuschauer und kontrollierte Opposition, das sind immer sehr schwerwiegende Anschuldigungen und wir werden uns genau ansehen, was Sie heute mitgebracht haben.
Ja, zum ersten Thema. Gibt es um den US-Gesundheitsminister Kennedy herum eingeschleuste Agenten? Und wen kann man mit Sicherheit nennen? Das wäre der erste Sachverhalt. Zum zweiten, gibt es von westlichen Geheimdiensten kontrollierte Opposition? Und wenn ja, welche Organisationen sind dort zu enttarnen? Und zum dritten Sachverhalt, und der betrifft tatsächlich alle weltweit, hatten von Anfang an Geheimdienste den Plan, den Zorn der Bürger über die Covid-Verbrechen später umzulenken? Denn das macht ja Sinn aus Sicht der Verbrecher. Und die Frage ist dabei, bei diesem bisher weltgrößten Massenmord der Menschheitsgeschichte, bei Covid-19, wer soll letztendlich dafür mit Gewalt bestraft werden? Wer? Wer wird der Sündenbock für den Westen sein? Das sind diese drei Themen.
Jetzt sind Sie ja sozusagen ein Fachmann für Sündenböcke und haben ja in den vergangenen Jahren immer wieder verschiedene Dinge hier veröffentlicht und aufgedeckt. Ich würde gerne bei dem dritten Punkt bleiben. Wer ist es? Wohin soll die Wut gesteuert werden? Weil das ist aus meiner Sicht momentan die spannendste Frage. Wohin soll die Wut gesteuert werden? Sie sagen, es soll gezielt in die Corona-Aufklärungsbewegung getragen werden.
Ja, richtig. Und deswegen, first things first, das Wichtigste gleich vorab. Der Sündenbock für den Westen ist China und wird weiter China sein. China soll nämlich an Covid alleine schuld sein. Es ist so, dass wie wir schon zu Russland den Hass geschürt bekommen haben, dass wir auch jetzt den Hass auf die Kommunistische Partei Chinas geschürt bekommen. Also auf die CCP. Mhm. Und wir haben es ja erleben müssen, dass seit dem Maidan-Putsch 2014 der CIA in der Ukraine und seit dem provozierten Ukraine-Krieg. Ja, ist ja Putin an allem schuld, ist Russland an allem schuld und der Westen liefert Kriegswaffen gegen Russland. Und die Frage ist, wie wird China dort mit hineingezogen? Denn es gibt tatsächlich einen geplanten Krieg gegen China. Und was ist der Kriegsgrund? Und das kann ich jetzt schon vorab sagen, es ist die Wuhan-Verschwörung.
Das bedeutet, Sie stellen die These auf, dass die Corona-Aufarbeitung, die muss ja irgendwann einmal kommen. Also es wird jetzt noch verschleppt und verzögert und was die Enquete-Kommission und so weiter alles abliefert, ist ja momentan, trägt ja nicht dazu bei, die wahren Verbrecher zu bestrafen. Aber Sie glauben, es soll dann Richtung China gesteuert werden, weil der Feind sitzt fern und dann muss man auch im Inland niemanden zur Verantwortung ziehen.
Ja, richtig. Und das erleben wir halt in den Medien und zwar wirklich mit einem Crescendo. Es wird immer mehr. Und auch der US-Präsident Donald Trump hat jetzt eine große quasi Filminszenierung ins Internet gestellt. Lab Leak heißt es. Das kann man sich auf der Seite des Weißen Hauses anschauen. Und so richtig im Filmstil ist dort schon gesagt, dass jetzt halt Corona mit China verknüpft ist und dass China den Westen ja sozusagen mit einer Biowaffe infiziert hat in böser Absicht und dass die Operation Warp Speed und die Impfung natürlich nur Gutes gewesen sind.
Ich habe mir diese Veröffentlichung von letzter Woche angesehen, Lab Leak, und auf der Webseite des Weißen Hauses ist es sehr prominent und werblich aufgemacht und jetzt wurde enthüllt, und die CIA ist ja auch mit dabei bei den Enthüllungen, dass eben in Wuhan das Virus entglitten ist, dass es aus einem Biowaffenlabor entstammt und dass es gibt nicht viele Neuigkeiten, die dort präsentiert werden, aber es ist nach wie vor sehr prominent ein Dokument verleakt vom Dezember 2024, wo, ich habe es mir extra ausgedruckt, um hier nichts Falsches zu zitieren, wo wörtlich steht, Operation Warp Speed war ein enormer Erfolg und ein Modell, auf dem in Zukunft aufgebaut werden kann. Die Impfstoffe, die jetzt wahrscheinlich besser als Therapeutika charakterisiert werden, haben zweifellos Millionen von Leben gerettet, indem sie die Wahrscheinlichkeit schwerer Erkrankungen und Todesfälle verringerten. Das steht jetzt in dieser Veröffentlichung prominent verlinkt erneut dabei. Das wurde ja bis dato auch nicht von der US-Regierung zurückgenommen.
Ja, richtig. Denn es gibt diesen Kongressbericht nach der Anhörung, nicht, den Sie gerade erwähnt haben, und da steht dran, eigentlich drin, China ist dran schuld und das Böse kam eben aus Wuhan, der großen Stadt halt in China, in der ein Biowaffenlabor, ein BSL-4-Labor ist.
Und gewisse Personen.
Und das ist eben auch die Wuhan-Verschwörung. Und dazu gibt es ja sogar einen Buchtitel, den auch die Aufklärungsbewegung in die Bevölkerung mit hineingetragen hat.
Ich habe das Buch tatsächlich auch im letzten Jahr empfohlen. Es ist aus der Feder von Kennedy Jr., dem jetzigen Gesundheitsminister, der hier, was die Aufarbeitung Richtung Fauci und so weiter betroffen hat, ja verdienstvolle Arbeit gemacht hat, ja.
Richtig, genau. Und die Wuhan-Verschwörung, das ist tatsächlich, ja, der deutsche Titel von dem Spiegel-Bestseller von Robert F. Kennedy Jr. Und wenn man sich das Cover einfach mal dann anschaut, dann sieht man, Moment mal, das ist ja die Flagge von China im Hintergrund, nicht? Der rote Hintergrund und auch die Sterne, der große Stern mit den kleinen, das ist die Flagge Chinas. Und darauf läuft es eigentlich hinaus, nicht? Dass auch gute Menschen eigentlich mit guter Absicht, ja, benutzt werden, um halt jetzt alle Schuld an China zu geben. Deswegen, es geht mir heute darum, auch gerade eben aufzuzeigen, wer und wie die ganze Aufklärung eigentlich ablenken will vom Westen und von den eigenen Regierungen und von den westlichen Tätern weg, hin eigentlich nur zu einem äußeren Feind, zu China. Und das ist eben ja tatsächlich die Wuhan-Verschwörung.
Jetzt könnte man natürlich sagen, dass die Aufklärung Richtung Wuhan, Biolabore, Gain of Function natürlich auch sich sehr schwerpunktmäßig auf die Rolle der USA konzentrieren könnte, nämlich Anthony Fauci und andere. es gäbe dann ja keinen Grund mehr, diese Leute auch keinen Strafprozessen zuzuführen. Das geschieht aber aktuell ja noch immer nicht. Und auch Kennedy Jr. ist ja seit Februar diesen Jahres als Gesundheitsminister im Amt. Er kümmert sich um viele Dinge, aber die Corona-Aufarbeitung gerade hinsichtlich der Geninjektionen findet momentan noch nicht statt. Das findet nicht statt. Und wie sehen Sie das? Sie kennen ja Kennedy persönlich.
Ja, genau. Und also es gibt vieles noch im Argen. Ja, also die mRNA-Impfstoffe, nicht? Da gibt es hunderte von neuen Kandidaten, die jetzt vor der Zulassung stehen. Das ist halt sehr, sehr fraglich und vieles andere auch. Einiges, auch gerade Altes, wird aufgedeckt, wie zum Beispiel Quecksilber in Impfstoffen. Ja? Also das wird gerade sozusagen abgebaut, aber halt auch mit der Maßgabe, sie zu ersetzen durch mRNA-Impfstoffe. Und eines möchte ich ganz klar vorweg sagen, um kein Missverständnis aufkommen zu lassen. Ich halte Robert F. Kennedy Jr. persönlich für einen guten Menschen, für einen Menschen, der gute Absichten hat. Ich glaube wirklich, dass er von seinem Herzen und seinem Wollen wirklich Kinder schützen will. Er hat ja auch Children's Health Defense auch ins Leben gerufen, ja, und steht da auch dahinter. Und es geht ihm sicherlich auch darum, um viele Kinder in den USA, aber auch weltweit, eben vor schlechten Impfstoffen zu schützen und auch vor Substanzen, die dort drin sind, die krank machen. Also nicht nur Quecksilber und Aluminium, sondern eben auch anderes. Nicht? Aber man muss doch ganz klar auch mit gesundem Menschenverstand sagen, geht das denn wirklich in einer US-Regierung, die so große Massaker wie jetzt in Gaza mit zu verantworten hat? Ja? Wie viel Schuld lädt man denn auf sich? Weil das hat die US-Regierung zu verantworten. Mhm. Und Kennedy ist Teil davon. Also ich habe ja von Anfang an gewarnt davon, dass es nicht gut gehen kann, wenn er als unabhängiger Kandidat, nicht, fürs US-Präsidentenamt, der er war und welches ich auch halt auch gut fand, zum Lager von Trump geworden ist, also dort hineingegangen ist, in diese MAGA-Bewegung, nicht? Make America Great Again. Und das Make America Healthy Again, das kam ja erst später.
Also als das wurde ja von Kennedy dann ergänzt sozusagen als sein Input in die Bewegung.
Ja. Richtig, ja. Und ich denke, dass man nichts Gutes halt insgesamt bewirken kann, wenn man sich halt mit kriminellen Strukturen halt auseinandersetzt. Und Gaza ist halt ein ganz klares Beispiel und auch der Ukraine-Konflikt, der ja eben nicht in 24 Stunden beendet worden ist. Ja. Und vieles andere mehr, aber auch im Gesundheitsbereich. Mhm. Aber heute soll es insbesondere da auch darum gehen, aufzuzeigen, wer hat eigentlich Kennedy beraten, überhaupt mit Trump zusammenzugehen und auch diese ganzen Projekte zu machen, ja, und auch teilweise das, was in den Büchern mit hineingekommen ist. Er hat ja das Buch nicht alleine geschrieben, ja, beziehungsweise sind seine zwei Bücher. Das erste gute Buch halt ist Wahre Gesicht des Dr. Fauci und jetzt eben auch das zweite Buch, die Wuhan-Verschwörung. Also die ja nicht nur im Titel, auch im Cover ganz klar halt eigentlich gegen China geht.
Ja, wer war es? Wer hat ihn hier beraten oder wer ist um ihn herum? Ich würde tatsächlich dann von der Kriegssache Richtung Kennedy gerne gehen, denn dort kommen wir zu den von Ihnen angekündigten Spionen womöglich oder gelenkten Oppositionskräften. Denn das mit dem Krieg, ich denke, es ist eine geopolitische Binsenweisheit, dass zwischen China und den USA der Endkampf bevorsteht in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten. Wir wissen ja nicht, wie lange es noch ganz genau dauern soll, aber wir haben in Europa den Konflikt zwischen Westeuropa und der EU und Russland bzw. Ukraine als Spaltpilz und als Ereignis, als Krieg, an dem sich alles entzünden soll. Dass in der EU, in der NATO, im europäischen Bereich ganz offen auf Krieg gebürstet wird, das sehen wir in zahlreichen Aussagen von Politikern. Von der Leyen ist ja nur ein Beispiel. Und dass auch von russischer Seite nicht zur Deeskalation beigetragen wird, zeigt, es wird auf einen Krieg hinauslaufen, wenn sich die Europäer meines Erachtens nicht wirkmächtig dagegen stellen. Aber Als Ergänzung dazu, Trump hält sich ja immer fein raus, er liefert dann zwar Waffen in die Ukraine, aber er sagt, es ist nicht mein Krieg und macht, was ihr wollt und die Europäer sollen unabhängig werden. Aber in den USA wird stark auf China Bezug genommen, denn das wäre ja dann die Kombination für einen furchtbaren oder satirisch gesagt für einen perfekten Weltkrieg. Denn dann hätten wir den Ostblock mit China und mit Russland und der Westblock wäre dann Europa und die USA. Und damit würde die ganze Welt in Flammen stehen. Und die Konfrontation zwischen den USA und China ist ja leider Gottes auch deswegen notwendig, weil der Dollar implodiert und weil der Dollar an die Belastungsgrenzen, das Fiat-Money-System ist an die Belastungsgrenzen gekommen und China wurde ja unterstützt, aufgebaut, was auch immer. Es benötigt jedenfalls Raum und es benötigt auch weitere Absatzmärkte. Und deswegen ist das auch ein Wirtschaftskrieg, der notwendig sein wird.
Ja, in der Tat. Also man muss sehen, China ist tatsächlich aufgebaut worden und zwar von dem Westen auch, nicht? Aber dass wir halt als Bevölkerung in so einen Krieg, in so einen Scheinkrieg hineingeführt werden, USA, also der und mit NATO halt gegen China, nicht? Zusammen mit den BRICS. Das ist evident und das kommt immer mehr. Mhm. Und man muss sich dann fragen, wer ist denn eigentlich sozusagen der Chefideologe von Donald Trump? Mhm. Das ist Steve Bannon. Ja? Und Steve Bannon ist wirklich ein fanatischer China-Hasser. Nicht für die Menschen, sondern gegen die kommunistische Partei. Mhm. Er hat sogar auf seiner Website ein Rap-Song, so ein Gangster-Rap-Song, Destroy the CCP. Das heißt also, vernichten wir die kommunistische Partei Chinas. Mhm. Und er will halt einfach wirklich den militärischen Konflikt mit China. Und im Raum halt von Kennedy, wenn man sich jetzt fragt, ja, wer ist denn jetzt bei Kennedy und wer ist eingeschleust worden? Gibt es eine Person, die jetzt von Dr. Asim Malhotra genannt worden ist? Das ist ein britischer Kardiologe. Und der hat auf einer Wahlkampfveranstaltung in London bei der Partei Reform UK von Nigel Farage hat er in seiner Wahlkampfrede gesagt, ja, wählt alle Nigel Farage und, ja, er hat gesagt, hier, ich lobe Stephen Hadfield, den Chief Medical Officer von Bobby Kennedy, also den Chefmediziner vom US-Gesundheitsminister Bobby Kennedy. Die wenigsten werden ihn kennen. Aber Malhotra hat dort auf dieser Wahlkampfveranstaltung die wenige Zeit benutzt, um ein Foto zu zeigen von Stephen Hadfield im Interview mit Steve Bannon, also dem Chefideologen von Donald Trump. Mhm. Ja? Und Stephen Hadfield ist jemand, den ich halt seit vielen Jahren eben aufkläre und auch enttarnt habe und auch schon in meinem ersten Band Game Over, Antrax 01, genau beschrieben habe. Und da ist es mir wirklich halt eiskalt über den Rücken gelaufen, als ich das gesehen hatte, dass so ein, ja, jemand, der sich als Aufklärer auf die Bühne hinstellt, wie Malhotra, der dann Stephen Hadfield lobt und sagt, das ist der Chefmediziner von Bobby Kennedy, ja, er hat großen Kontakt zu ihm, ja, und offensichtlich entweder nicht weiß, wer Stephen Hadfield ist, ja, und das würde ihn halt völlig disqualifizieren für eine Führungsrolle in der Aufklärungsbewegung, oder er weiß es doch, ja, und hat halt Geheimdienstkontakte, ne, zum MI6 und ist aufgebaut worden. Mhm. Ich kann das nicht sagen, aber auf jeden Fall disqualifiziert es schon diesen Malhotra. Und der Malhotra hat eben auch in Großbritannien ja, sozusagen das Gleiche gemacht wie Trump. Er hat eine Make-Again-Bewegung aufgesetzt, nämlich die Make-Britain-Healthy-Again-Bewegung. Mhm. Mhm. Und ganz aktuell auch in Brüssel als Vorstand, als Direktor einer Make-Europe-Healthy-Again-Bewegung. Und da muss man wirklich aufpassen, muss man sagen, Moment mal, wer wird denn hier verkauft? Und der große Punkt ist, dass wir jetzt in die Tiefe gehen und fragen, Moment mal, wenn der jetzt Stephen Hadfield empfiehlt, wer ist Stephen Hadfield?
Vielleicht bleiben wir noch ganz kurz dabei, wer dieser Malhotra ist, den Sie angesprochen haben. Also er hat in Großbritannien bei Farage, also bei einer Rechtspartei sozusagen, ist er als Moderator aufgetreten. Er ist auch verquickt mit der Make Britain Healthy Again Bewegung und ist jetzt in der Make Europe Healthy Again Bewegung, sagen Sie, als Vorstand drinnen. Warum ist denn der Mann so gut vernetzt oder warum ist er auch so bekannt? Was hat er vorher gemacht? Oder?
Das ist eine gute Frage, denn was er tatsächlich vorher gemacht hat, er ist eigentlich Kardiologe, also ein Herzarzt, um es einfach auszudrücken. Mhm. Und er hat noch, das hat er halt auch selber halt auch noch gesagt, er hat im Februar 2021, also ein Jahr nach Covid, hat er sich noch ins britische Frühstücksfernsehen gesetzt von der BBC und hat der ganzen Nation die Covid-Impfstoffe empfohlen.
Die Welt ist aus den Fugen geraten. Doch der Wunsch nach Frieden lebt in uns allen. In dieser Zeit haben viele Menschen das Bedürfnis, ein stilles Zeichen zu setzen. Jetzt die Friedensmedaille im Auf-ein-Shop bestellen. Ich habe Nein zum Krieg gesagt. Zeit zum Aufwachen. Mit unseren sorgfältig ausgewählten Büchern aus dem Auf-ein-Shop holen Sie sich den entscheidenden Wissensvorsprung. Über 900 Bücher in den Bereichen Politik und Geschichte, Corona, Gesundheit, Krisenvorsorge, Finanzen und vieles mehr. Bücher, die Ihnen das System am liebsten verschweigen würde. Holen Sie sich fesselnden Lesestoff. Jeder Einkauf unterstützt auch die Arbeit von Auf 1.
Das bedeutet, Februar 21 bedeutet, die Impfkampagne lief ja seit Dezember in Europa. 3 Monate nach Start der Impfkampagne, da haben ja viele Aufklärer und Ärzte in Deutschland und Österreich schon Alarm geschlagen und haben gesagt, schaut mal, was in den Altenheimen passiert. Tom Lausen ist da schon mit den ersten Analysen gekommen. Da hat er noch die Covid-Injektion empfohlen.
Ja, richtig. Mhm. Und zwar nicht, hat dann wirklich halt in der Mainstream-Presse ganz groß drin. Und auffällig ist auch jetzt, dass er auch heute noch, 2025, auch noch halt viel Mainstream-Presse bekommt. Also auch
aber er hat einen Schwenk
bei
gemacht.
Der Thames. Ja, er sagt, dass er einen Schwenk gemacht hat, nicht durch ein persönliches, familiäres Erlebnis. Ja. Nur man muss sich dann wirklich fragen, ist diese Person dann wirklich qualifiziert dafür? Und warum wird ausgerechnet er halt dafür genommen? Gehen wir mal weg von der Person von Malhotra, sondern viel wichtiger ist es, wer ist denn der Chefmediziner von Robert Kennedy? Wer ist dieser Stephen Hadfield? Mhm. Und ich kann kurz sagen, das ist jemand, der halt in dem Anthrax-Verbrechen von 2001 tief drin steckt. Und seine Vita ist, dass er ein amerikanischer Staatsbürger ist. Er war in der US-Armee, eigentlich so im Range halt eines Unteroffiziers. Er ist eigentlich eher so ein Laborhelfer, ein Laborant. Mhm. Und er ist nach Südafrika, nach Rhodesien in den 70er, 80er Jahren versetzt worden. Und das war die Zeit, als es noch dieses Land Rhodesien gab. Das ist das heutige Zimbabwe. Und das war ein Land, in dem halt 5% Weiße über 95% Schwarze geherrscht haben. Und da gab es einen Bürgerkrieg. Mhm. Und dieser Bürgerkrieg ist auch mit Chemie und mit Biowaffen geführt worden. Und Stephen Hadfield war genau zu der Zeit, 1992, da, als ein Biowaffenanschlag gegen die schwarze Bevölkerung in Rhodesien gemacht worden sind. Das hat 182 Tote gekostet und etwa 10.000 kranke und schwer kranke Menschen und Zehntausende von Rindern eben auch. Das war ein langer, schmutziger Krieg. Und Stephen Hadfield hat auch selber zugegeben, dass er zum Beispiel auch Bodyguard, also Leibwächter gewesen ist, von einem rechtsradikalen Anführer dieser südafrikanischen Rhodesienbewegung, von Thierry Blanche. Das ist also ein Rassist. Das ist ein Mensch, der halt vorher im amerikanischen Biowaffenbereich gearbeitet hat, bei USAMRIT, das ist Fort Detrick, da wo auch später die Anthrax-Anschläge hergekommen sind. Und er hat auch ganz eng mit William Patrick zusammengearbeitet. Ich habe das alles halt in dem ersten Band hier von Game Over, hatte ich das auch eben auch beschrieben. Man kann das alles nachlesen. Und das ist wirklich ein Täter, um es kurz zu sagen. Und der ist jetzt von Malhotra, ja, als der Chefmediziner von Kennedy gelobt worden.
Jetzt will ich auf die Zuweisungen, was er in Südafrika mit der weißen Minderheitsbevölkerung dort zu tun hatte, gar nicht drauf eingehen. Zur Gesamterzählung zu Südafrika gäbe es natürlich viel zu sagen, aber da wollen wir heute auf gar keinen Fall abgleiten. Bleiben wir bei Anthrax. Sie haben Anthrax sehr auffällig angesprochen. Was hatte denn der Hadfield damit zu tun?
Ja.
Unterstellen Sie ihm sozusagen eine Beteiligung? So wie Sie es auch formuliert haben, würde ich das
absolut
jetzt.
Ja. Und das ist immer wieder, was ich als Muster sehe. Es sind nur wenige Menschen und diese Täter, die werden immer zu den nächsten Verbrechen sehr oft wieder weiter benutzt. Mhm. Also, Stephen Hadfield, der war halt schon in diesem Anthrax-Krieg, muss man das ja nennen, in Rhodesien in Südafrika mitbeteiligt, nicht? Als wirklicher Rassist und wahrscheinlich Massenmörder. Und dafür gibt es halt auch viele Belege. Auch seine eigenen Aussagen zum Teil. Und auch für Einsteiger in dieses Thema empfehle ich den öffentlich-rechtlichen Dokumentarfilm von Arte, Die Anthrax-Dealer. Mhm. Nicht? Auf Englisch The Anthrax War.
Ja, ich darf auch auf unser erstes Interview vor 4 Jahren verweisen, das wir in Hamburg geführt haben, wo Sie auch den Anthrax-Fall im Detail erklärt haben und verglichen haben, wie es ein vorgeplantes Verbrechen war, das Sie aufgrund vieler Indizien dann entschlüsselt haben. Und Sie haben ja gesagt, so ähnlich ist es jetzt bei Corona gelaufen. Da waren wir ja mittendrin, 2021. Und Sie sagen, dass Anthrax ja an vielen oder an unterschiedlichen Stellen vorab getestet wurde. War Afrika, war Rhodesien so ein Testfeld, wo man die Biowaffe Anthrax schon an den Menschen getestet hatte?
Ja, genau. Stephen Hadfield war also in Rhodesien in den 70er, 80er Jahren mitbeteiligt. Er war auch an dem Anthrax-Verbrechen von 2001 sehr prominent eben auch beteiligt. Dazu komme ich gleich. Und er ist jetzt auch, wie wir das sehen, auch in dem Covid-Verbrechen mit beteiligt. Er ist nämlich seit Jahren halt uns als Aufklärer untergejubelt worden. Mhm. Aber was hat er denn bei Anthrax gemacht? Die Anthrax-Anschläge von 2001, das war ja eine echte Biowaffe, also Bacillus anthracis, also ein Bakterium, das waffenfähig gemacht worden ist, hat Menschen getötet in den USA. Und da sind auch Briefe mit dieser tödlichen Biowaffe mit Anthrax an Parlamentarier geschickt worden in den USA als Einschüchterung, damit sie den Patriot Act, dieses Ermächtigungsgesetz durchwinken, was sie getan haben dann. Und das US-Parlament ist geschlossen worden. Das war also eine weltweite Panik dazu. Und man hat aber wen zuerst beschuldigt? Man hat gesagt, ja, das waren halt islamistische Terroristen. Mhm. Man hat zuerst halt die Flugzeugentführer Osama bin Laden und seine 19 Räuber da beschuldigt.
Die Teppichmesser-Terroristen, ja.
Ja, genau. Man hat die auch mit Anthrax in Florida in Verbindung gebracht. Ja, da gibt's Details, sind alle halt im Buch drin. Mhm. Die Fährte hat man damals ganz klar gelegt. Auch Joe Biden war damit mit beteiligt. Schon damals, 2001. Und nur das ganze Verbrechen ist ja aufgeflogen, dass sehr schnell klar war, dass Anthrax, das Anschlagsmaterial, diese Biowaffe, die kam
Aus den USA selbst.
Aus den USA selbst. Aus dem Labor, in dem Stephen Hadfield auch gearbeitet hat, von USAMRIID in Fort Detrick in Maryland. Mhm. Ja? Und daher, das konnte man nachweisen. Und jetzt war halt die Frage, okay, wen, wenn man sagen konnte, okay, das war jetzt dann doch kein ausländischer Anschlag, es war ein inländischer Anschlag, dann hat man nicht mehr nach einer Tätergruppe gesucht, also wie Irak, nicht Saddam Hussein, den man fälschlich beschuldigt hat, oder Osama bin Laden in Afghanistan, sondern man hat dann nach einem Einzeltäter gesucht. Mhm. Und Stephen Hadfield war der Pausenklon, denn von 2003 nach dem gefakten Irakkrieg, ja, wo Colin Powell noch so ein Antragsröhrchen in den UNO-Sicherheitsrat gehalten hat, hat gesagt, hier, das war Saddam Hussein, der hat Antrags und deswegen müssen wir den Irak jetzt überfallen. Danach war klar, okay, wer ist denn jetzt eigentlich der Mörder? Ja? Und da hat man Stephen Hadfield fünf lange Jahre lang beschuldigt und untersucht. Und das war wirklich eine Farce, weil das FBI hat den Fall nicht nur vertuscht, also die haben auch die ganze Antrags-Gendatenbank haben sie vernichten lassen, dass man nicht genau nachverfolgen konnte, wer es in welchem Labor und wer es halt ganz genau gewesen ist, sondern die haben auch halt eine filmreife Fernsehen mediale Ausbreitung gemacht, dass Stephen Hadfield jetzt immer sozusagen die Person of Interest gewesen ist, also der Hauptverdächtige. Und man hat bei ihm Hausdurchsuchungen gemacht. Das ganze Gelände wurde mit Bluthunden halt untersucht, Kamera aus dem Hubschrauber und so weiter. Und man hat den ganzen Teich leer gepumpt und hat gesagt, jetzt hat man die Biowaffeneinrichtung. Und es hat sich dann als Schildkrötenfalle herausgestellt. Und Stephen Hadfield ist...
Das klingt ja eigentlich so, als wäre er tatsächlich vom Regime in den USA verfolgt geworden. Ja, also wenn jemand eine Hausdurchsuchung hat, dann ist das für mich eigentlich ein gutes Zeichen, dass er auf der richtigen Seite steht.
Ja, genau. Das hat man auch gedacht und so sah das halt auch die ganze Zeit aus.
Sie glauben es nicht?
Nein, ich glaube es nicht, weil wir genug Beweise zusammengetragen haben, dass das Ganze inszeniert worden ist vom FBI. Mhm. Ja. Und Stephen Hadfield hat dort eine Rolle gespielt, für die er dann halt $1 Million pro Jahr bekommen hat. Ja? Er hat am Ende über 5 Millionen US-Dollar Entschädigung bekommen vom US-Staat.
Da mache ich auch den Sündenbock, also Staat. eine Million pro Jahr ist ein guter Verdienst. Ja,
ja, genau. Mhm. Und wie hat er das bekommen? Indem halt ausgerechnet der US-Justizminister einen Fehler gemacht hat, ja, dass er sich in einer Pressekonferenz gestellt hat und hat Stephen Hadfield öffentlich beschuldigt, halt.
Also er hat seine Personenrechte sozusagen missachtet und gut, dann ist das ein schöner Wink vielleicht als auflockernder Kommentar zwischendurch an die deutsche Justiz und die entsprechenden Behörden, denn hier wird ja auch ständig Vorverurteilung betrieben. Ich denke nur an die Fälle Ballweg oder Oliver Janich. Da wurden ja die Namen ständig öffentlich in den Medien gesagt. Und eine Million an die Kollegen jedes Jahr wäre eine faire Entschädigung. Aber kommen wir zurück an die Sache. Ich glaube, da haben Sie recht, das wirkt natürlich komisch. Ja. Mhm. Aber der Hadfield war ja nicht nur bei Antrags beschuldigt, sondern er hat ja insgesamt, wie Sie ausgeführt haben, eine dubiose Rolle gespielt. Sie wollten auch Covid erklären.
Ja, genau, auch mit Covid. Und man muss sich auch fragen, so wie ist er denn überhaupt auf die Bühne gekommen? Mhm. Und wer hat ihn denn auf die Bühne dann gehoben? Und zuerst hat man ihn dann hier in Europa gesehen bei einem Aufklärungskongress in Rom. Und das war schon ganz früh im Jahre 2021.
Ersten Corona-Jahr.
Mhm. Ja, schon im ersten richtigen Corona-Jahr. Da hat es einen ICI-Kongress gegeben, der plötzlich halt viel Geld hatte. Ja, Ausbreitung medial. Und sie sind sogar ins italienische Parlament eingeladen worden zum Rapport. Mhm. Nicht? Niemand anders sozusagen durfte das. Und da gab es einen Moderator, der dann Teams aus verschiedenen Ländern dort angekündigt hat. Niemand, den ich oder andere halt sozusagen direkt gekannt haben. Also das war schon sehr eigenartig. Mhm. Und am Ende kam, und dieser Moderator war Robert Malone. Und der hat dann auch am Ende auch in diesen 5 Stunden dann auch das Team USA auf die Bühne geholt. Und wer waren jetzt die großen 3 Aufklärer der USA? Das war Stephen Hadfield und 2 andere dubiose Gestalten, nicht? So Marke Kinderschänder und CIA. Mhm. Ja? Und diese 3 saßen da nun wie die Hühner auf der Stange. Malone hatte die wirklich dann halt so als sein Freund, ja, hier auf die Bühne gebracht. Und Stephen Hadfield, das muss man nochmal sagen, der hat zwar einen Doktortitel bekommen in Rhodesien damals, nicht? Das ist aber kein besonders intellektueller oder intelligenter Mann.
Ja, ist eigentlich ein Militärmann.
Ja, ist ein Militärmann, der sagt auch heute noch immer in Interviews, yes sir, yes sir. Ja? Und auch inhaltlich, das kann man sich auch alles anhören, muss man sagen, was bringt er denn eigentlich? Ja. Und dort in Rom hat er dann was gesagt? Sein einziger Beitrag, wofür er eingeflogen worden ist, ja, war, dass er gesagt hat, ja, das ist hier mit Covid, das ist so wie eine Jetfighter-Formation. Wenn der erste Pilot in den Boden steuert, folgen alle Flugzeuge nach. Und dann gibt es eine Katastrophe. Hm. Und das war sein Beitrag. Mhm. Und alle haben geklatscht. Da muss man sagen, was sollte das? Ja? Und dann ging es weiter. Robert Malone hat ihn mehrfach auch als seinen engen Freund bezeichnet. Und Robert Malone hatte ein großes Interview mit dem sehr bekannten Moderator Glenn Beck. Und Glenn Beck hatte Robert Malone gefragt, ob er für oder gegen Covid-Impfung sei. Und Malone sagte, er ist gegen die Impfung, mit einer Ausnahme. An schwerkranke Kinder könnte man die Covid-Impfung geben. Das war wirklich eigentlich der Hammer.
Also der mRNA-Mitentwickler Robert Malone, der ja sehr frühzeitig im Corona-Ausnahmezustand die Seiten gewechselt hat, der hat dann gesagt, an kranke Kinder könnte man verimpfen.
Ja, richtig. Mhm. Das ist halt wirklich halt on record, das ist wirklich auf dem Video. Und der verdutzte Glenn Beck hat dann gefragt, ja, aber wieso? Und dann sagte Malone direkt darauf, sagte, ja, um es mit den Worten meines Freundes Stephen Hadfield auszudrücken, die Kinder sterben sowieso. The kids dying anyway. Das war der Punkt. Ja? Und das war dann halt, hat dann auch zur Berühmtheit von Stephen Hadfield mit beigetragen. Und heute, 2025, sagt halt Malhotra, Stephen Hadfield ist der Chief Medical Officer von US-Präsident Robert F. Kennedy Jr. Und er hat tatsächlich halt eine hohe Position im Gesundheitsministerium. Nicht? Und zu Malone möchte ich später kommen. Der ist ja auch jetzt in einer Kommission, die Kennedy halt die ganzen Vorschläge im Gesundheitswesen macht. Also kurz gesagt, Hadfield ist in das ganze Covid-Geschehen von Robert Malone eingeführt worden.
Und da muss natürlich die Frage geklärt werden, welche Rolle aus Ihrer Sicht Robert Malone spielt. Wir hatten ihn auch schon im Auf-1-Interview mehrfach und er war ja eben jetzt auch in Brüssel zu Gast und er wird ja, denke ich, von den aufmerksamen Zuschauern auch als große Hoffnung gesehen, Robert Malone.
Ja, das ist wahr und ich habe ihn ja auch persönlich kennengelernt und auch erlebt. Und wenn wir jetzt mal von Stephen Hadfield wegkommen, wenn man das nochmal zusammenfasst, also wirklich ein Rassist, jemand, der halt in den Antragsverbrechen in Südafrika, in Rhodesien gewesen ist, ja, dort höchstwahrscheinlich halt aus dem US-Biowaffenlabor diese tödlichen Antragsstränge halt in Südafrika eben mit verteilt hat, wo so viele Menschen halt gestorben sind, sozusagen ein gutes Testfeld für die westlichen Biowaffen, der dann halt in Antrax im Verbrechen, also den Pausenklon gegeben hat, 5 lange Jahre lang, der auch nie aufgedeckt hat und nie geholfen hat, dass dann der nächste Sündenbock, Dr. Bruce Ivins, den ich ja genauer beschrieben habe mit seinem Fall, dass der dann ja in den Selbstmord getrieben worden ist.
Ja, sich selbstmordet hat, ja.
Mhm. Ja. Also diese Leute, die jetzt da oben sind, die haben ja nie halt diesen Fall von Anthrax wirklich aufgeklärt oder etwas mit beigetragen, obwohl sie ja wirklich völlig direkt mit dabei gewesen sind. Mhm. Und man muss sagen, diese Anthrax-Geschichte, die ist so wichtig, weil ja auch die ganze Finanzierung nach 2001, diese Milliarden und Billionen US-Dollar, die dort reingegeben worden sind, die sind ja nur halt basierend auf den Anthrax-Fall, auf diesen Anschlag.
Das haben Sie ja in einem Interview oder war es in einem Buch von Ihnen beschrieben, genauer, dass eben die massive Finanzierung für diesen militärischen Pharmakomplex mit Anthrax begonnen hatte.
Ja, ganz genau, das ist der Fall. Und das hatte auch die gute Aufklärerin Sascha Latipova auch dargestellt, mhm, in einem Vortrag in Stockholm im Januar 2021, mhm, war sie es, ja, die halt dargestellt hat, dass das ganze Covid-Verbrechen eigentlich eine militärische Aktion gewesen ist. Mhm. Dass eben nicht die Pharmakonzerne wie Pfizer mit dem mRNA-Impfung und mit den Impfungen nicht jetzt ein Medikament entwickelt haben, sondern tatsächlich, was sie getan haben, ist einen militärischen Prototypen zu entwickeln. Mhm. Ja? Mhm. Und dass sie das über eine Regulation gemacht haben, die halt militärisch gewesen ist, nicht gesundheitlich, nicht pharmazeutisch. Der Auftrag kam vom Militär, mhm, und die haben ein spezielles Verfahren benutzt, ein OTA-Verfahren, so heißt es. Und das hat Sascha Latipova aufgedeckt, dass diese ganze Covid-Geschichte eben vom Militär gewesen ist. Mhm. Denn die können einen militärischen Prototypen bestellen, ohne dass irgendeine Regulation greift. Also keine klinischen Studien, mhm, keine rechtliche, mhm, Haftung und mhm, weiter. Und das ist tatsächlich eben in den USA gelaufen. Das hat viel später dann auch Kennedy aufgegriffen.
Ja, der hat das ja auch gesagt vor der Wahl. Ja.
Genau, mhm, das ist der Fakt. Mhm. Wer das nicht gesagt hat, ja, wer eigentlich da drin gewesen ist, war Robert Malone. Und Robert Malone saß eben auch mit im Publikum.
Ja? Bei dieser Präsentation.
Bei dieser Präsentation von Januar 2021, als Sascha Latipova vor 300 Leuten in Stockholm das gebracht hat. Ich saß daneben. Ich saß auch auch eben mit drin. Ja? Also, und Robert Malone hat erst im Dezember 2024 zum ersten Mal das zugegeben und bestätigt und hat selber auch gesagt, ja, und geschrieben auf seinem Blog, dass er dieses Verfahren, dieses medizinischen Prototypen, also dieses OTA-Verfahren, dass er das selber auch angesetzt hat, mhm, nicht? Bei einer eigenen Studie. Der kennt sich also ganz genau halt in diesen Sachen aus.
Ja, Robert Malone war ja, für die Zuschauer, die es nicht wissen, lange Zeit als ein führender Entwickler der mRNA-Injektionen und der mRNA-Technologie auch bei Pharmakonzernen angestellt und hat dann mit Corona gesagt, nein, dafür haben wir das nicht entwickelt und hat sich gegen die Injektionen gestellt und war natürlich für die Aufklärungsbewegung ein wichtiger Fürsprecher und ein wichtiger Zeuge, dass ein Insider aus dem System sagt, nein, das ist eine gefährliche Sache, die wir hier entwickelt haben und das wollen wir nicht auf die Menschen loslassen.
Ja, genau. Und mir ist auch bewusst, dass das jetzt dass das Indizien sind, aber noch keine starken Beweise. Ja? Und dass da viele halt noch im Zweifel sein können. Und was ich heute mitgebracht habe, ist eine Premiere. Ist etwas, was halt so noch nie dargestellt worden ist. Und das Ganze möchte ich einmal herleiten, mhm, dass man versteht, wer wie eigentlich agiert hat, wie Covid abgelaufen ist und wer wie mitgespielt hat. Also ich kann nur sagen, es wird spannend. Und gerade dieser Teil sollte international verteilt werden.
Dann werden wir auf alle Fälle jetzt Ihren Ausführungen lauschen. Wir haben im Vorgespräch gesagt, wenn Sie jetzt an die Darstellung gehen, was Sie angekündigt haben, dass wir das visuell unterstützen werden, also um die Übersicht zu behalten. Sie haben es mir nur ganz grob skizziert, ich bin ausgestiegen und jetzt bin ich gespannt, was tatsächlich kommt.
Es geht ja um das Covid-19-Verbrechen. Das ist eine Aktion. Und man hat uns gesagt, Covid-19 sei ja eine Killerkrankheit. Das SARS-CoV-2-Virus ist ein Killervirus. Das führt zu vielen Toten. Und die ganzen Lockdowns, die waren ja auch nur begründbar, wenn man viele Tote hat. Mhm. Das Problem war nur, dass am Anfang, ja, kaum Tote da waren. Und das war dann eben auch die große Frage. Dass man da eben ein Fragezeichen hatte, Moment mal, wir haben noch nicht viele Fälle am Anfang und trotzdem, ja, gibt es dieses Narrativ, dass Covid ja ein Killervirus ist. Aber eigentlich ist es ja wie ein Fragezeichen. Und eine Person ist dann mit aufgetreten. Das ist Dr. Anthony Fauci. Mhm. Ja? Und Dr. Anthony Fauci und sein Team haben dann gesagt, ja, man muss jetzt Covid mit Beatmungsmaschinen behandeln, mit Ventilatoren. Man muss die auf der Intensivstation, auch junge Menschen, muss man so krass eben behandeln. Und man hat dabei aber gesehen, tja, nach ein paar Tagen bekommen sie dann doch halt eine bakterielle Infektion und sterben. Diese Ventilatoren, nicht, sind quasi Tötungsmaschinen geworden. Das hat auch eben zum Tod geführt. Und dann hat wieder Fauci kam wieder und sagte so, wir haben jetzt ein Medikament, das eine Notfallzulassung von der FDA hat. Und dieses Medikament stammt von der Firma Gilead. Der Chef von Gilead, das war der US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld. Und das Medikament hieß gegen Covid Remdesivir. Mhm. Und das war dann plötzlich die Standardbehandlung gegen Covid. Was sich dann halt mehr und mehr halt in den Studien aber zeigte, war, dass durch dieses giftige Remdesivir es wieder zu vielen Toten gekommen ist. Also Ventilatoren und Remdesivir genauso. Und ja, viele unabhängige Ärzte auf der Welt haben eben nach Alternativen gesucht, zum Beispiel Ivermectin oder auch Hydroxychloroquin. Zwei sehr erprobte Mittel mit einer geringen Toxizität, mit einer geringen Giftigkeit. Und Hydroxychloroquin, auf das ich heute genauer eingehen will, das wird abgekürzt HCQ. Mhm. Das haben viele eingesetzt. So, und da wurden dann viele Ärzte, insbesondere in den USA, eben verfolgt, auch so wie in Deutschland halt mit Massenattesten, in den USA besonders die HCQ eben ihren Patienten gegeben haben. Ja, die wurden ihre Approbation wurde bedroht. Und das war auch wieder Anthony Fauci. Und es wurde dann eine Studie gemacht, dass man gesagt hat, okay, man nimmt jetzt Remdesivir versus gegen HCQ. Nicht? Der Trick war nur, den Anthony Fauci gemacht hat, dass man die Dosierung dieses Medikaments HCQ hochgesetzt hat. Dass man nicht die normale Dosierung genommen hat, sondern eine Hochdosis von Hydroxychloroquin. Und das Besondere an HCQ ist, bei einem Hydroxychloroquin, es hat eine geringe therapeutische Breite. Das heißt, wenn man überdosiert, und das passiert dann relativ schnell, ja, dann kommt es zu einem Herzstillstand. Man kriegt Herzrhythmusstörung und Herzstillstand.
Das führt auch wieder zu Tod.
Ja, und das führt auch wieder zu Tod.
Oder Übersterblichkeit, was benötigt wurde für die Panikmache.
Richtig. Ja? Mhm. Nicht? Ich gehe das einfach im Schnelldurchgang mal durch, wie das tatsächlich halt in den Covid-Jahren gelaufen ist. So. Und damit konnte man dann sagen, ja, Remdesivir ist ja weniger tödlich als HCQ. Nicht? Aber eben in der Hochdosis. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. So. Und es ist noch mehr eben gemacht worden. Soweit ist das Ganze bekannt. Aber jetzt muss man sich ja von vornherein auch fragen, wenn das Wenn wir annehmen, dass Covid-19 geplant worden ist und durchgezogen worden ist, dann gibt es ja zwei Möglichkeiten für diesen Zweck, für diesen Great Reset, für diese Gesundheitsdiktatur, die halt weltweit versucht worden ist. Entweder sie klappt oder sie klappt nicht.
Ja.
Über zwei Jahre von 2020 bis 2022, ja, wurde es ja wirklich ganz hart eben durchgezogen. Mhm. Ja, sie haben wirklich diese Gesundheitsdiktatur mit Lockdowns, ja, und Quarantänen und mit vielen anderen Sachen, ja, versucht durchzusetzen. Und auch Ursula von der Leyen hat ja gesagt, wir müssen uns alle 6 Monate, ne, bis unser Lebensende halt impfen lassen. Ja, immer wieder neu. Mhm. Und das konnten wir ja zum Glück ja abwenden, gerade halt in Österreich auch halt mit der Impfpflicht und dann halt die gescheiterte eben auch Impfpflicht in Deutschland. Das heißt, von vornherein ist klar, so ein Vorhaben kann klappen oder nicht klappen. Und das ist, wenn man sagt, das ist das größte Verbrechen der Menschheitsgeschichte, ist es ja auch ganz logisch, dass dann halt vielleicht auch ein Plan B von vornherein existierte. Und das meine ich auch, ob nicht halt von Anfang an schon einiges halt eingeleitet worden ist.
Und jetzt dass man vorgebaut hat sozusagen, falls das eine schief geht, dass man dann trotzdem, so wie es ja auch immer heißt, die Globalisten versuchen, alle Seiten zu kontrollieren, auch die Opposition, dass man schon vorausgedacht hat sozusagen.
Richtig, dass man vorausgedacht hat. Und jetzt muss man sich fragen, ja, hat denn jetzt Fauci oder jetzt auch eben die CIA, nicht, der Geheimdienst der USA, die Central Intelligence Agency, haben die denn schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt etwas getan? Ja. Und zwar schon so früh, am 4. Januar 2020, ja, so früh wurde es schon bekannt, dass ein CIA-Mitarbeiter, Michael Callahan von der CIA, einen Freund angerufen hat, ja, und hat ihm gesagt, du, hier, ich bin in Wuhan, ich arbeite in diesem Biowaffenlabor in Wuhan auch und das wird hier eine große Sache. Man braucht da halt ein Gegenmittel dazu und wir sollten mal eine Studie machen und unser gemeinsamer Freund Fauci gibt auch das Geld dazu. Und tatsächlich ist auch gleich halt im Frühjahr 2020 eine Studie von Anthony Fauci halt finanziert worden. 20 Millionen gab es für Michael Callahan von der CIA und seinem Freund. Ich möchte ihn hier nur den Joker nennen. Ja, die haben zusammen diese Studie gemacht, eine Computerstudie, die dann herausfinden sollte, so quasi mit künstlicher Intelligenz, welches Medikament könnte denn noch gegen Covid helfen?
Aber ganz kurz, weil ich da muss ich jetzt schon nachfragen, ja. Wie diese Aussage, unser Freund Fauci gibt uns 20 Millionen für eine Studie, wo, Sie waren ja aber vermutlich nicht dabei, ist das ist ja wo dokumentiert.
Oh ja, das ist dokumentiert und tatsächlich auch, ja, ist es dokumentiert von Robert F. Kennedy Jr. selbst. Mhm. Das ist genau dokumentiert auch in dem
Buch. Im ersten Buch sozusagen.
Ja, The Real Dr. Fauci, das wahre Gesicht des Dr. Faucis, das steht hier drin. Mhm. Ja, von Michael Callahan. Und Michael Callahan ist auch in dem zweiten Buch von Robert F. Kennedy Jr. noch detaillierter auch beschrieben worden und nicht gut, ja. Denn hier in der Wuhan-Verschwörung ist noch mehr dann eben rausgekommen, dass Michael Callahan auch über viele Jahrzehnte schon der Mann in den USA für die Biowaffen gewesen ist.
Also der CIA-Mann war für Biowaffen verantwortlich.
Richtig, genau. Mhm. Und der hat auch schon nach 1990, nachdem die Sowjetunion zusammengebrochen ist, ja, hat er in einer Operation Paperclip hat er die sowjetischen Biowaffenwissenschaftler in den Westen geholt.
Rübergeschleust.
Ja? So wie halt nach dem Zweiten Weltkrieg in der Operation Paperclip die ganzen schlimmen Nazi-Wissenschaftler, ja, die gefoltert haben in Konzentrationslager und allem, halt eben auch in die USA rübergeholt worden sind und auch versteckt worden sind. Ja? Und das war Michael Callahan, der das gemacht hat.
Ja, die CIA ist ja ständig verquickt, auch mit der Pharmaindustrie, weil das ja oft nicht zu unterscheiden ist. Ist es jetzt eigentlich eine Außenstation eines Geheimdienst- oder Militärapparates oder ist es einfach ein Konzern, der Profit machen möchte? Das haben Sie ja bei den letzten Gesprächen immer wieder auch betont, Emergent Biosolutions und wie diese ganzen Firmen heißen, dass es hier ganz enge CIA-Verstrickungen gibt.
Ja, ganz genau. Emergent Biosolutions ist da wirklich halt die Firma, die man da nennen muss. Die hieß früher Bioport und die hatten auch halt ein Joint Venture, das heißt Dynport, mit Dynkorp zusammen, Bioport und Dynkorp, gibt halt Dynport Vaccine.
Okay.
Ja? Und da gab es halt auch einen sehr interessanten Forschungsdirektor dort. Ja? Und der Forschungsdirektor dort bei Dynport, nicht? Das war übrigens der gleiche Joker, den ich auch hier auch benannt habe. Und naja, aber zurück halt zu dieser Studie, die halt Michael Callahan dort mit seinem Freund halt dem Joker durchgeführt hat. Das hat dann ein sehr interessantes Ergebnis gegeben, dass man gesagt hat, oh, wir haben hier ein Magenmittel, das erstmals halt gegen eine Lungeninfektionskrankheit helfen soll. Und das war das Magenmittel Famotidin mit dem Markennamen in den USA Pepcid. Famotidin. Für Wissenschaftler und Ärzte einmal gesagt, das ist ein H2-Rezeptorblocker. Ja? Und diese ganze Klasse, nicht? Ranitidin, Cimetidin, Famotidin, ist auch eben bekannt dafür, dass sie, und das ist jetzt wichtig, dass sie den Abbau von Giftstoffen in der Leber hemmen. Das ist das P450-Zytochromsystem, das ist eben eine Nebenwirkung von dieser Stoffklasse. Und das ist jetzt nämlich ganz besonders wichtig, dass man jetzt plötzlich Famotidin eingesetzt hat und gesagt hat, das muss man jetzt bei Covid nehmen.
Keine Angst, werte Zuschauer, ich werde das nachher noch nachfragen, weil es natürlich jetzt sehr technisch wird. Wir werden aber das Fazit werden wir sicher von Herrn Schöning gleich präsentiert bekommen.
Ja, in der Tat. Und ja, sozusagen ganz plötzlich kam es dann, dass in diesem Studienpapier dann auch drin stand, dass man Famotidin in der Hochdosis geben sollte. Ja? Also nicht die normale Dosis von Famotidin, sondern eine Hochdosis. Und darauf bezogen sich halt eben Callahan und der Joker und haben gesagt, ja, da gab es dann doch halt einen Hinweis von einem Institut, ja. Ich sage noch nicht halt, welches Institut das gewesen ist, aber das wird am Ende dann halt auch sehr interessant. Und die haben jetzt nun gesagt, nein, ihr müsst halt Famotidin in Hochdosis geben, damit es gegen Covid-19 hilft. So weit, so gut. Nur der große Punkt ist, dass ja es trotzdem ein wirksames Mittel gegen halt die Erscheinung von Covid-19 gegeben hat. Und das war eben noch HCQ, Hydroxychloroquin, nicht? Es war ja aufgeflogen, dass Fauci da getrickst hat mit der HCQ-Hochdosis und HCQ musste man halt irgendwie wegkriegen. Und auf wunderbare Weise, ja, war dann die Standardtherapie bei den normalen Ärzten Famotidin mit HCQ. Und das war dann auch weltweit rausgegeben als Empfehlung einer Therapie gegen Covid, dass man jetzt Famotidin plus HCQ einsetzen sollte. Und auch richtig halt in der richtigen Dosierung. So, dass man sagen konnte, okay, alles gut gemacht, die sind auf der richtigen Seite. Und dieses Famotidin ist so als Nebenmedikament reingeschmuggelt worden. Jetzt kommt aber der ganz wichtige Punkt, der den meisten noch nicht aufgefallen ist, aber das ist eine ärztliche Pflicht, das eben auch zu prüfen, bevor man das halt eben als weltweites Therapiekonzept eben rausgibt. Famotidin macht eben diese Abbauhemmung in der Leber. Und es ist bekannt, dass Hydroxychloroquin, also HCQ, in der Leber abgebaut wird. Und zwar genau durch diese Enzyme aus dem P450-System. Das heißt, zu was es jetzt geführt hat, diese Abbauhemmung mit Famotidin in der Hochdosis, das ist jetzt wieder, dass die Menschen in ihrem Blut eine Hochdosis von HCQ hatten. Und wie ich sagte, die therapeutische Breite ist niedrig. Schon eine Überdosierung von HCQ macht Herzrhythmusstörung und führt auch zum Tod. Und das reiht sich jetzt eben ein in Remdesivir, in die Ventilatoren, in halt die Studienmedikation HCQ als Hochdosis. Und durch die Hintertür über das Famotidin in der Hochdosis, ja, war es eben nicht ausgeschlossen worden, dass HCQ auch eben im Blut bei diesen normalen behandelten Patienten weltweit eben auch zu vermehrten Todesfällen führt.
Jetzt haben wir sozusagen drei Behandlungsmethoden besprochen. Sie haben das ausgeführt, drei Behandlungsmethoden, die mit hoher Wahrscheinlichkeit oder mit höherer Wahrscheinlichkeit zu Nebenwirkungen oder zu Tod führen. Wenn man jetzt eben sagt, gut, ich lasse mich nicht impfen, aber ich nehme eine dieser Behandlungsmethoden, gerade im ersten Jahr, es gab ja die Impfung verfügbar erst ab Ende 2020, für alle Altersgruppen dann erst im 21er Jahr. Das bedeutet, wenn man eine dieser Behandlungsmethoden angewandt hat, war man sehr gefährdet.
Ja, das ist der Fall. Und wir sehen ja auch in den Statistiken, ja, es hat eine Übersterblichkeit eben auch gegeben, weltweit, zu fast 10%, nicht? In vielen unterschiedlichen Methoden dazu. Und das ist ja eine Reduzierung der Weltbevölkerung. Und da muss man sich fragen, ja, wer denkt sich sowas aus?
Ja, jetzt bleibt natürlich das Geheimnis zu lüften. Wir haben hier auf der Grafik, wenn wir es nochmal einblenden, noch einen Joker, wo kein Name steht. Und wir haben ein Fragezeichen. Das war der Tippgeber für die Behandlungsmethoden. Also das müssten wir jetzt noch lüften, weil ich denke, das ist ja dann die Pointe Ihrer Ausführungen.
Ja, ganz genau. Diese zwei Sachen gibt es noch zu lüften. Also Michael Callahan und der Joker, auf wen haben die sich denn bezogen, dass sie plötzlich Famotidine als Hochdosis gegeben haben? Und das kann man alles in den wissenschaftlichen Papern eben nachlesen. Hier in einem solchen Interview machen wir das jetzt alles nur halt mit Karten und machen das nur plakativ. Aber der Tippgeber war das Cold Spring Harbor Laboratory.
Mhm. Noch nie gehört.
In den USA, auf Long Island. Mhm. Nahe New York. Und da muss es einem eiskalt über den Rücken laufen, wenn man die Historie dieses Labors kennt. Denn das ist ganz eng verknüpft mit Eugenik. Denn dieses Cold Spring Harbor Lab, das war vorher das Eugenikzentrum der USA. Und Eugenik, das ist fast das gleiche wie Euthanasie. Die Leute, die das aufgesetzt haben vor rund 100 Jahren, haben ganz offen gesagt, dass sie die Weltbevölkerung reduzieren wollen und dass sie auch eine Auslese machen wollen zwischen werten Menschen, die überleben sollen, und unwerten Menschen, die nicht überleben sollen. Das ist Euthanasie. Ja? Und das haben auch halt die Nazis dann auch übernommen aus den USA. Und dieses Institut in Cold Spring, das ist 1913 schon gegründet worden von dem Oligarchen und Billionär Andrew Carnegie, zusammen mit den Rockefellers.
Wollte ich gerade sagen, die Rockefellers waren in dem Zeitraum auch sehr untriebig, was Menschheitsreduktion und Populationskontrolle, so hat das ja früher geheißen, betrieben haben. Und 1913 ist ja das Datum, wo viele dieser Institutionen gegründet worden sind, von der FED angefangen bis ja nun die nächste, die ich kenne. Ja,
ja, ganz genau. Und der Gründer auch, ein gewisser Herr Davenport, der hatte auch halt auch gesagt, dass normale Menschen, normale Familien auch nicht sich eigentlich aussuchen sollten, wie viele Kinder sie bekommen, sondern dass das alles nur in einem großen Plan für ein Gemeinwesen sein sollte. Wenn das jetzt halt an die Ein-Kind-Politik in China erinnert, die mit freundlicher Hilfe der Rockefellers, der ist da auf einer heißen Spur.
Ja, natürlich, jetzt muss man dazu sagen, alles das, was Sie hier aufgeschlüsselt haben mit viel Recherche-Hintergrund, ist jetzt für jemanden, der tief in der Materie drinnen ist, nichts Neues, denn es ist ja die transhumanistische Entvölkerungsagenda, die hinter der Spritze steckt, die hinter verschiedenen Maßnahmen steckt. Also es darf uns jetzt nicht groß wundern, dass von dort der Tipp kommt. Jetzt interessiert mich noch, wer ist der Joker?
Ja. Wer ist der Joker? Und es ist beschrieben halt in dem Buch von Robert F. Kennedy selber und auch selber zugegeben. Es ist Robert Malone. Robert Malone und seine Frau Jill Glasspool Malone haben diese Studie durchgeführt. Mit dem CIA-Mann Michael Callahan zusammen. Es war wieder Robert Malone.
Es war eine Studie Anfang 2020, CIA gemeinsam mit Robert Malone, gemeinsam mit einem Eugenik-Institut, das die Empfehlungen abgegeben hat, hat diese Studie mit bereitet oder mit aufgesetzt oder wie kann man das sagen?
Ja, die haben diese Studie gemacht. Und Robert Malone, ich habe seinen 17-seitigen Lebenslauf, ja, hat jahrzehntelang in der Biowaffenindustrie gearbeitet.
Das ist bekannt,
ja. Er hat Milliarden Budgets, hat er gewonnen und verwaltet und projektiert. Ja? Seit Jahrzehnten. Er ist eigentlich der Mann. Und der Punkt, der so schlecht halt vorstellbar ist, ja, es ist eigentlich ein relativ bekannter Trick. Wenn man einen Diamanten verstecken will, ja, dann hängt man den zum Beispiel ganz offen in den Kronleuchter rein, wo es auch glitzert, ins Rampenlicht, ganz offen. Ja, dass man es einfach im offenen Rampenlicht versteckt. So wie man Stephen Hadfield, den guten Freund von Robert Malone, auch einfach im offenen Rampenlicht versteckt. Ja, nicht den Rhodesien-Anthrax-Verbrecher, den Rassisten. Ja?
Sie sagen jetzt sozusagen, dass Robert Malone die Kernfigur ist, die Kennedy umkreist und die auch Leute wie Hadfield auf die Bühne geholt hat. Sie sagen, Robert Malone ist nicht jemand, der einfach nur benutzt wird, sondern der tatsächlich auch die Strippen zieht.
Ja, er ist ein Täter. Und das sage nicht nur ich, sondern auch viele gute, klare halt auch in der Aufklärungsbewegung, ja, wie halt auch Sascha Latipova, da sind viele einzelne Sachen auch auf ihrem Substack auch zu lesen, viele Details. Das kann jetzt nur halt hier sozusagen die erste Zusammenfassung sein, um das Ganze mal zusammenzupuzzeln.
Die Welt ist aus den Fugen geraten. Doch der Wunsch nach Frieden lebt in uns allen. In dieser Zeit haben viele Menschen das Bedürfnis, ein stilles Zeichen zu setzen. Jetzt die Friedensmedaille im Auf-ein-Shop bestellen. Ich habe Nein zum Krieg gesagt.
Um ein großes Bild zusammenzugeben.
Jetzt muss ich schon sagen, dass, wenn Sie sagen, das sagen viele Aufklärer, also diese Anschuldigung in dieser Härte und in dieser Klarheit, mit der Sie mich hier in der Sendung überfahren, habe ich so noch nie gehört. Also ich habe von Austin Fitz oder anderen habe ich verschiedene Kritikpunkte an Malone immer wieder gehört in den letzten Jahren. Es wurde ja auch heftig in den USA diskutiert, dass ja seit Kennedy im Februar ins Amt gewählt wurde und Malone wurde ja sehr schnell dann dazugeholt als Fachmann, dass nichts weitergeht, was die Covid-Aufarbeitung betrifft, dass man sich lieber um Gesundheitsarmbänder kümmert, mit der die Menschen wieder überwacht und digitalisiert werden, aber dass Malone selbst im Zentrum einer Verschwörung stehen soll, die Kennedy in eine falsche Richtung steuert, das ist eine neue harte Anschuldigung und ich muss auch persönlich sagen, dass ich natürlich mit unserer Redaktion dieser Anschuldigung nachgehen muss und entsprechende Leute, die Kennedy gut kennen, die Malone gut kennen, natürlich damit konfrontieren muss. Das kann ich jetzt in der Kürze nicht. Ich habe diese Anschuldigungen auch in dieser Form noch nie gehört. Das möchte ich einfach an dieser Stelle auch klarstellen und muss auch sagen, dass mich die Beweislast, wenn Sie jetzt sagen, das sind die verdichteten Beweise, noch nicht ganz überzeugt, dass jetzt Malone der Verschwörer sein soll, weil er im Januar 2020 an einer Studie mitgewirkt hat. Es kann ja durchaus sein, dass er zu dem Zeitpunkt noch nicht genau gewusst hat, was los ist. Er hat sich ja da noch nicht gegen die mRNA-Injektionen ausgesprochen.
Er hat ja vieles halt danach eben auch gesagt. Es gibt so viele einzelne Punkte, wie er auch eben ja zu einem späteren Zeitpunkt ja auch noch gesagt hat, man soll ausgerechnet kranke Kinder soll man mit diesen Covid-Impfstoffen nehmen. Mhm. Ja? Mhm. Ich verstehe, dass man halt denkt, das kann doch nicht wahr sein, das darf doch nicht wahr sein. Gerade so ein knuffiger, netter Typ, ja, der von vielen halt, ja, viel Aufmerksamkeit bekommen hat, der halt, ja, auf vielen Wänden, Leinwänden dann eben auch zu sehen ist, nicht? Obwohl die Leute ihn gar nicht kennen, auch nicht persönlich kennen, ja? Und immer nur vom Hörensagen, von einer guten Reputation.
Ja, natürlich. Es ist ja ganz klar, also auch bei uns war es, ich habe ihn auch in meinem Buch Transhumanismus zitiert, denn er ist ja ein Insider, ja? Er war ja lange, wie Sie sagen, in der Biomedizin, Biowaffenforschung, er hat die mRNA-Injektionen mitentwickelt und wenn so einer dann sagt, ich steige aus und ich sage euch, was wirklich im System abläuft, dann hat das natürlich mehr Gewicht, wenn ein Journalist aus Österreich oder aus Berlin oder aus London kommt, sondern das ist ein Insider, der hat etwas zu sagen und deswegen ist es natürlich eine sehr interessante Persönlichkeit und ich habe bislang nicht gemerkt, wie er die Aufklärungsbewegung in eine andere Richtung gesteuert hätte, denn er hat ja im Gegenteil dazu beigetragen, dass die Wirkkraft der Covid-Injektionen entschlüsselt wurde und dass man auch erkannt hat, welche gefährliche Injektion es ist.
Ja, und das ist auch richtig. Und man muss zwei Dinge sehen. Das erste ist, das Mitbenennen, dass halt die mRNA-Impfung gefährlich ist, das haben viele andere ja auch gemacht. Und das muss man ja gerade von einem Miterfinder auch halt auch verlangen. Mhm. Und gerade muss man das eigentlich auch von jemandem verlangen, der in der Biowaffenindustrie gearbeitet hat. Mhm. Aber das muss man eben auch an so vielen einzelnen Stellen eben auch sagen, was Robert Malone eben nicht aufgedeckt hat. Ich hatte es ja kurz erwähnt, er hätte ja sagen müssen, der Welt, anstatt das zu sagen, was viele andere ja auch schon längst auch gesagt haben, ja, wenn man mal genau reinhört, dass er eben hätte sagen müssen, Mensch, was hier abläuft, ja, die Pfizer-Impfstoffe, die mRNA-Impfstoffe, das ist ein militärischer Prototyp. Mhm. Das läuft halt, nicht? Ja. Völlig ohne Regularien, nicht? Das ist eine Show, das hier abläuft. Mhm. Das hätte er als Insider sagen müssen. Und er hat es erst im Dezember 2024 zugegeben. Mhm. Ja? Obwohl Sascha Latipova halt das schon im Januar 2024 dargestellt hat. Und Malone und ich, wir saßen beide halt davor. Wir haben das beide halt auch eben gehört. Mhm. Ein ganz wichtiger Punkt ist es, um das halt zu verstehen, gerade wenn man halt Malone vielleicht nur so gesehen hat und auch wenn man ihn vielleicht am Rande halt auch persönlich halt erlebt hat, dann denkt man, man hat so ein Gefühl, ja, der glaubt das ja, was er sagt. Er ist ja in sich irgendwie...
Er wirkt authentisch.
Irgendwie authentisch, irgendwie stimmig. Und das ist auch der Punkt. Das ganz Wichtige ist es, was ich halt auch eben als Arzt sagen muss und jemand, der Malone halt auch selber und seine Frau eben auch kennengelernt hat, Robert Malone ist ein Autist. Er ist ein klinischer Autist. Robert Malone lebt in seiner ganz eigenen Welt. Es gibt ein großes autistisches Spektrum mit ganz vielen unterschiedlichen Fähigkeiten. Und Robert Malone hat ja ein paar Inselbegabungen. Er kann diese ganzen Biowaffen managen. Ja, er hat es ja gezeigt, ja, über die ganzen Jahrzehnte. Seine Frau und er sind ja reich geworden. Die haben sich ein großes Gestüt damit auch finanziert. Und wenn man die, wenn man Malone halt erlebt, den gibt es eigentlich ganz selten nur einzeln, sondern immer nur im Doppelpack mit seiner Frau zusammen, mit Jill Glasspool Malone. Und Jill Glasspool Malone hat nicht nur familiär, ja, einen sehr starken CIA-Hintergrund. Und tja, es ist nicht seine Mutter, ja, aber seine Frau hat halt einen sehr, sehr großen Einfluss auf ihn und sagt halt, was sie machen sollen. Mhm. Und es ist schon auch sehr eigenartig, dass Robert Malone auch nur bei kleinster Kritik, die von außen an ihn und seine Frau gekommen ist, sogar halt mit einer 20-Millionen-Dollar-Klage gekommen ist. Mhm. Ich habe in meinem Buch, hier Game Over Band 1, hatte ich die Lobotomie dargestellt als medizinisches Verbrechen. Mhm. Das ist also ein Eingriff mit einem Eispickel durch die Augenhöhle ins Gehirn direkt rein.
Da waren wir alle ja bei den PCR-Tests daran erinnert.
Ja. Richtig, genau. Ja, wo man sagt, kann sich die Medizin, die Wissenschaft irren? Ja. Ja. Und hat da Hunderttausende von Menschen hat man weltweit halt über Jahrzehnte verstümmelt damit, ja, indem man ihnen die Persönlichkeit geraubt hat und einfach Gehirnstrukturen mit Maispickel zerstört hat. Dafür hat es den Nobelpreis gegeben. Und derjenige, der das halt aufgedeckt hat und beziehungsweise zum Kippen gebracht hat, dass es heute nicht mehr angewendet wird, ja, das war die Familie Braggin, ne, das Ehepaar Braggin. Mhm. Die haben auch viele andere Sachen in der Psychiatrie, ja, die quasi als Waffe eingesetzt worden ist, haben die aufgedeckt. Also ein sehr verdienstvolles Paar. Mhm. Und die Braggins, die haben es gewagt, halt gegen Robert und Jill Malone halt Kritik zu äußern. Mhm. Und Robert Malone hat die um 20 Millionen Dollar verklagt.
Wir werden sehen, wie Robert Malone auf diese Anschuldigungen von Ihnen heute reagiert, denn wir werden diese Sequenzen natürlich auch in englische Sprache in den amerikanischen Raum bringen. Wir werden auch seine Freunde in Europa und in Deutschland damit natürlich konfrontieren müssen. Das konnten wir im Vorfeld nicht, weil ich tatsächlich nicht geahnt habe, dass es in diese Richtung gleitet, mir entgleitet in dieser Moderation. Aber es ist so, wie es ist. Bei Auf 1 lassen wir die Leute aussprechen und stellen dann die Thesen zur Diskussion. Es soll ja über die Abläufe, die medizinischen, die Sie hier im Detail erklärt haben, auch einen wissenschaftlichen Diskurs geben. Und auch zur Person von Robert Malone wird es zweifellos nun angestoßen werden, dass diskutiert wird. In den letzten Wochen haben wir bei den Auf-1-Zuschauern auch eine gewisse Dünnhäutigkeit festgestellt, dass nie eingeordnet werden kann, dass wir ein Medium sind, dass bei uns Dinge präsentiert werden, über die man dann sprechen soll, über die man nachdenken soll. Wir sind hier nicht das Wahrheitsministerium, das behält sich eine andere Fraktion vor, die sagt, nur das stimmt, nur das gilt. Wir stellen Dinge zur Diskussion und bei uns kann man sich und soll man sich eine eigene Meinung bilden, denn wir senden unser Programm nicht an Schlafschafe, sondern an mündige Medienkonsumenten mit Eigenverantwortung. Und das heute ist auch unter diesem Aspekt zu verstehen. Ich schätze Herrn Heiko Schöning, ich schätze Sie sehr. Und deswegen haben wir jetzt auch in dieser ausführlichen Sendung darüber gesprochen. Ich, wie gesagt, für meinen Teil sehe gewisse Indizien, die ich bis jetzt noch nicht gekannt habe, denen ich nachgehen werde. Es sind sehr harte Anschuldigungen, wie gesagt, denn wenn Sie sagen ja nicht nur, dass er eine komische Rolle spielt, dass er sich vielleicht da und dort bereichert hätte. Nein, Sie haben ihn als Täter bezeichnet und Sie haben ihm direkte Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Geheimdienst CIA unterstellt. Und es wird sehr spannend sein, wie die Aufklärungsbewegung darauf reagiert. Ich muss die Sendung schön langsam zu einem Ende bringen. Wir sind weit über einer Stunde. Kommt noch ein Knaller gegen Robert Malone oder war es das fürs Erste?
Das war es jetzt fürs Erste. Es gibt da sehr vieles. Und ich hoffe halt auch gerade auf einen Dialog, dass man miteinander spricht. Und da ist ja auch das AWEF, ja, ein guter
Platz. Was demnächst wieder stattfinden wird, genau. Wo Sie und viele der Leute, die Sie heute kritisiert haben, auch anwesend sein wird. Ich hoffe, dass Sie da die Gelegenheit nutzen, auch für eine Aussprache. Ja?
Richtig, genau. Und das kann halt vor oder hinter der Kamera da sein. Und ich kann auch nur noch mal sagen, dass auch die wissenschaftliche Gemeinschaft, ja, auf der ganzen Welt in dieses Thema einsteigt mit Famotidin und Hydroxychloroquin. Mhm. Denn das ist absolut etwas Neues. Und Robert Malone hat eben nicht die Daten vorgelegt, dass es halt hier irgendeine Sicherheit gibt, ja, dass es eben nicht zu einer zu einer HCQ-Hochdosis und damit halt eben zu Herzstillständen kommt. Das ist nicht geschehen, wie vieles andere auch nicht. Und das ist einfach sozusagen die Smoking Gun, das ganz Neue da drin. Und zum Abschluss kann ich da nur noch mal sagen, man muss sich klar machen, dass das alles halt von Robert Malone, von Stephen Hadfield und auch von Steve Bannon, ja, dass das alles in eine Richtung geht, dass sie sagen, ja, wir klären auf, wir sagen, mRNA war böse, in Wuhan sind böse Sachen passiert, ja, mit dem Lab Leak, ja, von Trump jetzt auch gemacht, aber dass diese Leute, ja, wie Stephen Hadfield, ja, dem ich ganz klar nachweisen, sagen kann und nachweisen kann, das ist, nicht, der gehört zu dem Täterkreis, ja, der von Malone eingeführt worden ist in diese ganze Covid-Aufklärungsbewegung, dass diese Leute gegen China eben die ganze Schuld abladen wollen. Weg von denen, halt von Pfizer und von den ganzen westlichen Regierungen, dass sie sagen können, hier, die Chinesen waren es, ja, und wir müssen jetzt nicht nur einen Wirtschaftskrieg, sondern auch einen heißen Krieg gegen China führen. Mhm. Und das werden wir jetzt auch Stück für Stück in den nächsten Monaten und nächsten Jahren auch sehen, wie sich halt, ähnlich wie halt gegen Russland, auch halt dieses Kriegsgeheul, dieses Kriegsgeschrei gegen China aufbauen wird. Und die Leute sind eben schon an den Schaltstellen. Und der Hebel, das ist eben die Corona-Aufklärungsbewegung. Das ist der Zorn der Bürger, der ab umgelenkt werden soll.
Ja, und damit würde man natürlich, und das ist ja für mich alles nachvollziehbar, was Sie sagen, wie gesagt, die Person Robert Malone ist jetzt für mich der Knackpunkt, aber an sich ist das alles nachvollziehbar, denn es ist ja vollkommen klar, für einen Krieg benötigt man so viele Menschen wie möglich. Und es war ja für uns immer nur die Frage in den letzten beiden Jahren, wie wollen Sie denn tatsächlich die Kriegsgegner, die aufgewachten, mit Corona aufgewachten Menschen, gegen einen äußeren Feind bringen. Wie soll man denn jemals vermeiden, dass die Täter in Deutschland sind ja verschiedene Minister, die noch immer in Amt und Würden sozusagen sind, unter Anführungsstrichen, die harren ja ihrer gerechten Strafprozesse. Und wie will man das abfedern? Und Sie haben ja auch vor zwei Jahren schon gesagt, ja, Corona wird jetzt abmoderiert werden. Die Frage ist nur, wie wird es abmoderiert? Ja. Von wem wird es abmoderiert? Also es ist ganz klar, jede Kampagne hat eine Spitze und dann geht es wieder nach unten. Das wird bei der Planung einer Kampagne mitbedacht. Ja, als Abschluss, wie kann man denn Leute erkennen aus Ihrer Sicht? Ja, Sie sind ja vermutlich über verschiedene Indizien, Aussagen, Hinweise auf eine Spur gekommen, der Sie dann über viele Monate nachgegangen sind. Wie kann man denn aus Ihrer Sicht erkennen, ob jemand zum gekauften Team gehört oder nicht? Und kann man denn überhaupt noch jemanden glauben? Ich habe schon Angst, wenn ich Sie das nächste Mal einlade, dass Sie dann erklären, dass Professor Bakhti eine Smoking Gun ist. Also was? Wie sehen Sie das? Wem kann man noch glauben?
Nein, nein. Also Sucharit und ich, wir haben uns gerade vor ein paar Tagen getroffen und zu Abend gegessen. Nein, nein. Das ist nicht. Der Weg ist es, im Gespräch zu sein. So, jetzt haben Sie zufällig gerade Sucharit Bakhti halt angesprochen. Wir müssen uns treffen, wir müssen miteinander sprechen und auch das ist jetzt auch, und so möchte ich auch dieses Interview und diese Aufklärung, diese brisante Aufdeckung auch eben verstehen, dass wir miteinander drüber sprechen, dass wir uns fragen, auch kritisch fragen, hey, wo sind deine Beweise, wo sind deine Quellen, nicht? Welche Studien gibt es? Welche Links sind es zu diesen ganzen Einzelheiten, die ich heute gesagt habe? Und wir haben noch viel mehr. Wir hätten das auch noch Stunden ausweiten können. Und das Wichtige und auch das Positive sehe ich halt in einer Veranstaltung wie halt eben das alternative WEF, ja, das AWEF, das Sie ja halt hier auch als Sender zusammengeholt haben, dass wir miteinander sprechen. Und ich habe so etwas halt auch schon früher halt auch versucht mit den bescheidenen Mitteln, um auch Leute halt im deutschsprachigen und auch im internationalen Bereich auch zu warnen, auch über Hadfield, auch über Malone. Ja? Und nicht alle sind halt da mitgegangen, aber der Punkt ist, wir müssen dann halt auch Daten eben auch austauschen. Ja, wir müssen im Dialog sein. Und wenn wir das auch sogar noch offen machen können, in einem Schlagabtausch bei Auf 1 oder in einem anderen Format, umso besser, dass wir die Leute mitnehmen, dass wieder eine quasi wissenschaftliche und auch wie auch kriminalistische Debatte auch da ist, ja, dass es eben nicht hinterm Rücken ist, sondern positiv. Und das glaube ich, dass wir das schaffen, ja, und da bin ich Ihnen und dem Sender halt auch dankbar, dass Sie unabhängig sind und dass wir eben alles auf den Tisch bringen, auch Kontroverses. Und letztendlich muss ich am Ende nur noch daran erinnern, um was geht es? Es geht hier nichts weniger als um Spione, kontrollierte Opposition und auch einen Grund für einen Weltkrieg. Mhm. Und das lohnt sich, wirklich zusammenzukommen, miteinander zu sprechen und da die Fakten auf den Tisch zu legen.
Die Verhinderung eines dritten Weltkrieges, gerade dass auch dieser Krieg zum heißen Krieg in Europa wird, wird auch ein Hauptschwerpunktthema in diesem Jahr beim Alternativ-WEF sein. Es geht natürlich um Gesundheitsfragen, wie immer. Es ist unsere Identität als Auf-1-Sender und auch das Alternativ-WEF. Unter der Bedrohung des Corona-Ausnahmezustandes haben wir alle zusammengefunden. Deswegen wird es weiter Thema bleiben, aber dieses Jahr ist ein großer Schwerpunkt, dass wir uns gegen den Krieg verbünden. Es soll nicht zur Spaltung beitragen. Man muss einfach über gewisse Dinge sprechen. Natürlich, wenn man Leute ausschließt und sagt, ja, der ist ein Feind oder der ist ein Täter, dann ist das natürlich eine Spaltung, wenn es denn nicht so wäre. Aber wenn es so ist, dann ist es eine Warnung zur rechten Zeit. Das werden die Gespräche in den nächsten Wochen sicherlich immer mehr Licht in das bisherige Dunkel noch bringen. Es war eine kontroverse Sendung. Wenn die Zuschauer möchten, dass es einen Schlagabtausch oder eine Diskussionssendung zu diesem Thema gibt, dann senden Sie mir gerne eine E-Mail und wir werden das dann auch mit den entsprechenden Personen besprechen. Ansonsten bevorzuge ich den direkten Weg, dass Sie mit den Leuten sprechen, dass das geklärt werden kann. Ansonsten werden wir unserer Linie treu bleiben, dass wir nämlich kontroverse Themen bringen. Und die schmecken auch nicht immer allen in der Freiheits- und Aufklärungsbewegung. So ist das nun einmal. Wir sind dazu da, um angeregt zu werden, um sich Gedanken zu machen. Herr Schöning, danke für das Gespräch. Wir sehen uns demnächst beim Alternativ-WEF.
Ich danke Ihnen. Herzlichen Dank.
Und Ihnen danke ich fürs Dranbleiben. Leiten Sie die Sendung weiter, kommentieren Sie gerne darunter. Bei Auf 1 haben wir auch eine Kommentarfunktion. Ob diese Sendung von YouTube gelöscht wird, wissen wir nicht, denn wir haben tatsächlich Dinge angesprochen, die nach wie vor in den sozialen großen Plattformen gebannt und zensiert und gelöscht werden. Insgesamt nimmt die Zensur immer mehr zu. Wir merken, wir sind in einer Vorkriegszeit und in der Vorkriegszeit werden natürlich alle kritischen, kriegsfeindlichen und friedenstauglichen Stimmen unterdrückt, weggehauen und zensiert. Wir können unsere Arbeit nur weitermachen, wenn Sie uns mit einer Spende unterstützen. Tun Sie das auch jetzt, wenn Sie solche Kontroversen sehen werden und sehen wollen, die Sie auf keinem anderen Sender präsentiert bekommen. Danke für Ihre Unterstützung in jedem Fall und danke fürs Dranbleiben. Bis zum nächsten Mal bei Auf 1.